Schokocreme, Lippenstift, Biodiesel. Diese drei Dinge haben eins gemeinsam, sie enthalten meistens Palmöl. Laut WWF steckt Palmöl in jedem zweiten Produkt bei uns im Supermarkt. Heißt, weltweit ist die Nachfrage danach riesig. Palmöl wird aus den Früchten der Ölpalme gewonnen. Die wichtigsten Anbauländer sind Malaysia und Indonesien. Die produzieren fast 85% der weltweiten Menge. Die große Nachfrage hat Vor- und Nachteile. Einerseits haben sich die Lebensbedingungen vieler Menschen durch den Anbau und Verkauf von Palmöl verbessert. Andererseits leidet die Natur. Die biologische Vielfalt geht zurück und Lebensraum etwa der Orang-Utans wird vernichtet. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universitäten Hohenheim und Göttingen hat jetzt untersucht, wie und ob man es besser machen kann. Also wirtschaftlichen Wohlstand zusammenbringen mit Nachhaltigkeit. Einer der Studienautoren ist Ingo Grass, Professor an der Uni Hohenheim für die Ökologie tropischer Agrarsysteme. Hallo Herr Grass, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Sie haben sich verschiedene Palmöl-Anbausysteme angeschaut. Welche und was haben Sie da gemacht?
Ja, es ist so, Palmöl wird von ganz verschiedenen Produzenten hergestellt. Und wir alle kennen auch aus dem Fernsehen diese großen Plantagen. Sie hatten den Orang-Utan gerade angesprochen, der kann dort nicht mehr existieren. Es ist aber auch so, ungefähr 50% des globalen Palmöls werden von Kleinbauern noch produziert. Und da haben wir dann nicht diese kilometerlangen Plantagen, sondern manchmal nur 1-2 Hektar, wo das angebaut wird. Und da war es uns wichtig, das zu vergleichen und neue Lösungen aufzuzeigen.
Und wie viel besser schneiden diese kleinen Plantagen ab?
Die kleinen Plantagen sind erstmal deswegen sehr wichtig, weil sie eine wichtige Einkommensquelle sind. Sie hatten es gerade gesagt, in Indonesien ist das zum Beispiel eine wichtige Entwicklung für die lokale Wirtschaft. Und wir wissen auch, vielen Kleinbauern geht es besser, wenn sie Ölpalme anbauen, weil sie mehr Geld haben. Und das ist dann auch sehr entscheidend. Aber sie haben nur die Hälfte des Ertrages. Also auf die Fläche, auf den Hektar, kommt nur 50% Palmöl bei raus im Vergleich zur intensiven Plantage. Und das ist natürlich ein Problem.
Also diese intensiven Plantagen haben nach wie vor die meisten Erträge. Warum?
Die haben die meisten Erträge, das stimmt. Und gleichzeitig haben sie die geringste Artenvielfalt und sie tragen massiv zu Treibhausgasemissionen bei. Und das ist der Konflikt, also einerseits Ertrag und Wirtschaft und andererseits ökologische Nachhaltigkeit, die wir uns dann auch genauer angucken wollten, wie wir das verbessern können.
Wenn wir bei der ökologischen Nachhaltigkeit sind, welche Anbaumethode ist denn für die Natur dann am besten? Man kann sich's vielleicht schon denken.
Es ist wie so oft keine einfache Lösung, aber wir haben schon so praktische Ideen entwickelt, die das besser machen können. Also es gibt verschiedene Dinge. Wir haben riesige Monokulturen in der Industrie. Was wir machen können, ist, wir können diese Monokulturen verbessern, indem wir nicht nur Ölpalme anbauen, sondern dazwischen auch einheimische Baumarten pflanzen. Man spricht dann vom Agroforstsystem, also die Kombination von Landwirtschaft mit Forstwirtschaft. Und viele dieser Baumarten verbessern den Zustand der Plantage und helfen dann auch zum Beispiel Insekten oder Vögeln und anderen Organismen in die Plantage zurückzukehren. Das wird kein Regenwald mehr, da müssen wir uns klar sein. Aber diese Monokulturen kann man schon auch für die Artenvielfalt besser gestalten. Und man bindet auch noch Treibhausgase dabei, die sonst freigesetzt würden.
Wenn es um so ein Agroforstsystem geht, also die Kombination eben aus den Ölpalmen und dann anderen Gewächsen, sage ich jetzt mal, was müssen die Palmölbäuerinnen und Bauern dann da beachten?
Also gut ist es immer, einheimische Baumarten zu nehmen. Wir haben das sowohl mit den Kleinbauern als auch mit diesen großen Plantagen untersucht und wir haben auch ein Auge darauf gehabt, dass auch die Kleinbauern nachher diese Bäume auch nutzen können, zum Beispiel als Bauholz oder dass das Früchte liefert, die man dann auch nutzen kann. Für die großen Plantagen spielt das wirtschaftlich keine große Rolle, aber die wollen natürlich auch bessere Standards und es gibt auch durchaus Druck, den Palmölanbau nachhaltiger zu machen. Und da kann das dann auch für die großen Plantagen interessant sein.
Wird denn tatsächlich dieses Agroforstsystem, also dieses zusätzliche Anbauen von anderen Bäumen und Sträuchern, schon gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt bisher zum Beispiel keine Zertifizierung oder kein Siegel, was das direkt misst und feststellt. Das heißt, manche Kleinbauern machen das bereits, aber die machen das mehr so aus der Tradition heraus. In großen Plantagen, vor allem in Indonesien und Malaysia, sieht man das überhaupt nicht. Es ist gar nicht verbreitet. Und gleichzeitig haben wir ja Siegel wie das RSPO-Siegel, was eigentlich nachhaltigen Palmölanbau zertifizieren soll. Das ist aber bisher in diesen Siegeln nicht enthalten. Und das wäre für die Zukunft, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt, auch sowas da einzubauen.
Was sind denn dann im Moment so nachhaltige Kriterien, die da im Palmölanbau relevant sind zurzeit?
Es gibt allgemein das Verbot, Regenwald für diese RSPO-zertifizierten Plantagen zu roden. Also man darf eigentlich nicht neue Plantagen anlegen dort, wo Regenwald ist. Wir wissen ja, in der Praxis passiert das doch oft. Das Problem ist auch, dass nicht alle Plantagen so zertifiziert sind und zeitgleich eben zehntausende Kleinbauern teilweise auch das Land roden, was dann nicht kontrolliert werden kann. Andere Kriterien, da geht es dann um Kinderarbeit, die verboten ist, natürlich völlig zu Recht. Aber es gibt auch vage Definitionen, zum Beispiel so mal möglichst umweltfreundlich wirtschaften. Also zum Beispiel möglichst wenig Düngemittel oder Pestizide verwenden. Aber das ist dann nicht so genau reguliert, wie das eigentlich in der Praxis nachher aussehen soll.
Was müssten denn dann jetzt diese großen Plantagen zukünftig noch anders machen? Also wenn ich das jetzt, was Sie gesagt haben, richtig raushöre, dann wird dieser Agroforstansatz nicht großflächig kommen.
Ja, das ist in der Tat eine Frage, wie großflächig das nachher sein wird. Andererseits, wir machen das ja zum Beispiel mit Kakao und Kaffee bereits teilweise sehr großflächig und haben da auch tolle Zertifizierungsstandards, die das auch nachher in den Markt auch hineinbringen. Wir haben auch einige andere Sachen in den Plantagen gesehen. Zum Beispiel wird dort viel zu viel Düngemittel und viel zu viel Chemie im Allgemeinen verabreicht. Und wir haben dort einen Versuch gemacht und konnten zeigen, dass man die Düngemittel um 50% reduzieren kann. Und das ist zum Beispiel sehr wichtig, weil das Wasser und das Grundwasser, was dann auch Trinkwasser ist teilweise, durch diese Düngemittel verseucht wird. Man könnte also auch in diesen Plantagen wesentlich umweltschonender jetzt schon arbeiten mit der aktuellen Plantagenlage und trotzdem viel für die Umwelt machen und in Zukunft dann hoffentlich auch zunehmend auf diese Agroforstsysteme dort umstellen.
Was fehlt denn dann aber dort? Also ist es einfach Aufklärung für die großen Plantagenbetreiber, dass sie auch mit weniger Düngemittel auskommen würden oder woran liegt's?
Es fehlt ein Dialog und es fehlt auch politischer Druck nach meiner Einschätzung. Der Dialog, der kommt zumindest teilweise zustande. Wir hatten auch natürlich intensiven Austausch mit unseren indonesischen Partnern. Da waren auch Personen involviert, die auch in der Politik etwas zu sagen haben. Es kommt langsam zu einem Umdenken, das muss man auch sagen. Gleichzeitig ist es so, Großteil des indonesischen Palmöls geht gar nicht nach Europa, sondern geht nach Asien. Und wenn nicht auch dort politischer Druck für mehr Nachhaltigkeit entsteht, dann wird sich das so schnell auch nicht ändern. Kleine Schritte, Schritt für Schritt zum Besseren, aber es ist noch ein weiter Weg.
Wir in Deutschland sind ja schon, sagen wir mal, zumindest ein bisschen sensibilisiert. Es steht ja schon auf vielen Produkten bei uns dann jetzt auch drauf, ohne Palmöl zum Beispiel. Also dann würde vielleicht der Druck auch von uns jetzt in Europa, sage ich mal, als Verbraucher gar nicht mehr so viel bringen, weil jetzt erstmal Asien vorne liegt oder wie sehen Sie das?
Ja, ich denke, es ist schon wichtig, darauf zu achten. Also ich versuche auch, Produkte mit Palmöl möglichst darauf zu verzichten. Es ist ja gar nicht so einfach, weil es in so vielen Produkten steckt. Gleichzeitig, ein Großteil unseres Palmöls kommt zum Beispiel aus Afrika. Gibt es dort auch Entwicklungen, dass das immer intensiver und immer großflächiger wird? Also wir haben praktisch auch jetzt schon auch eine Verantwortung auch für andere Teile der Welt, wo wir sonst ähnliche Entwicklungen sehen werden. Völlig auf Palmöl zu verzichten, ist ja leider fast unmöglich geworden. Aber es zu reduzieren und damit bewusster umzugehen, das fände ich sehr wichtig.
Aber wäre es nicht eine Alternative, weg vom Palmöl zu kommen? Also können wir es ersetzen und wäre das dann überhaupt sinnvoll, wenn wir es ersetzen wollen?
Es gibt Alternativen aus den Tropen, zum Beispiel Kokosöl. Ehrlich gesagt, eine Kokosplantage, wenn man da durchläuft, unterscheidet sich nicht so doll von der Palmölplantage und auch die Artenvielfalt ist da sehr stark reduziert. Heimische Alternativen, Rapsöl zum Beispiel, könnte man sich vielleicht teilweise vorstellen. Allerdings ist es so, dass wir dann ungefähr die dreifache Fläche am Ende brauchen würden, landwirtschaftlich, um die gleiche Menge Öl zu produzieren, weil nämlich die Ölpalme sehr, sehr effizient ist, sehr produktiv ist. Das ist also leider keine einfache Lösung, jetzt zu sagen, wir stellen alles heimisch her und stellen darauf völlig um. Da werden wir in Zukunft dann noch bessere und andere Lösungswege suchen müssen.
Palmöl ist also nicht per se schlecht. Die Ölpalme ist sehr produktiv. Wir müssen nur zusehen, dass Natur- und Artenschutz nicht hinten runterfallen. Wie das gehen kann, hat ein internationales Forschungsteam untersucht. Mit dabei Ingo Grass. Er leitet an der Uni Hohenheim den Bereich Ökologie tropischer Agrarsysteme. Vielen Dank für das Gespräch hier in Impuls.
Herzlichen Dank.